Die Frühlings-Sommer-, jetzt vielleicht Herbst-Offensive der Ukraine ist bis dato nicht erfolgreich. Die Frage, die wir uns stellen können, lautet nun, wie geht es weiter? Und darüber hinaus, wer ist eigentlich schuld? Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen bei einer Audio-Analyse. Schon länger nicht mehr einen Kriegsberichterstattungs-Audioanalyse hochgeladen und auch das geopolitische Thema ist zu einem Thema neben vielen anderen geworden, aber wenn ich jetzt ein Jahr zurückdrehe, war es natürlich Hauptthema. Es liegt daran, dass wir, so krass das klingen mag, uns mehr oder weniger an die Tatsache eines Kriegs im Osten gewöhnt haben. Wir haben uns gewöhnt an die sich deglobalisierende Welt, woran wir uns noch nicht gewöhnt haben, auch nicht gewöhnen werden, weil das erst der Anfang war. Das sind die wirtschaftlichen Konsequenzen, die wie eine nachgelagerte Druck- und Schockwelle auf diese Entwicklungen folgen werden. Ich möchte, wie ich das auch vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht habe, anhand von drei Faktoren noch einmal auf das Kräfteverhältnis zwischen Russland und dem Westen eingehen. Und dann will ich auf zwei Twitter-Kommentatoren, zwei Tweets eingehen, einen von Jonas Danner und einen von einem Satireprojekt, Quarks, glaube ich, heißt es, in dem beide Seiten versuchen, moralisch zu argumentieren, dass jeweils Russland oder der Westen, respektive die Ukraine, eigentlich ursächlich für den Krieg verantwortlich sind. Und am Ende werde ich euch meine eigene Meinung präsentieren, die eine gewisse Synthese zwischen beiden Punkten und Positionen darstellt. Das erwartet euch. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich habe Russland und den versammelten Westen in diesem Krieg und Konflikt immer anhand verschiedener Faktoren verglichen und dann auch klar dargelegt, weswegen ich glaube, dass die eine Seite in diesem Faktor der anderen überlegen ist, und am Ende auch mein Fazit gezogen, dass ich glaube, wenn es eben so bleibt, wie es bleibt, darauf gehe ich gleich ein, dass langfristig Russland diesen Konflikt für sich entscheiden wird. Warum? Im Bereich von Technologie, Rohstoffen, Nachschubmöglichkeiten, sei es jetzt Panzer, Artilleriegeschosse, aber auch im Bereich der Aufklärung, der Informationstechnologie, halte ich den Westen für überlegen. Wieso? Denn hinter der Ukraine steht ja nicht nur ein Land, stehen nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern die gesamte Produktivitätszone der globalen, von Amerika gestützten und protegierten Weltordnung, von Japan über Südkorea, über Australien, Kanada, zum großen Teil auch Südamerika, die vielleicht, wenn man sich Venezuela anschaut, Brasilien, ein bisschen missmutig und unwillig sind, im Wesentlichen aber zum Beispiel niemals offen Russland und den Donbass unterstützen könnten. Also die sind aus russischer Sicht im besten Fall neutral, im Wesentlichen aber sind sie Teil dieses großen amerikanischen Blocks. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, stellen wir uns vor, irgendein Brasilianer macht eine extrem gute, wichtige Erfindung, die in der IT-Kriegsführung unerlässlich ist. Die würde früher oder später entweder freiwillig, weil er sich aufkaufen lässt, oder unfreiwillig aufgrund von Industriespionage und sonstigen Covered Ops in Amerika landen und wahrscheinlich nicht in Russland. Das ist also alles ein Einzugsbereich und ein Einflussbereich der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die USA selber in Verbindung mit Kanada sind nicht wirklich angreifbar. Sie sind zwar auch nicht komplett von der Weltwirtschaft unabhängig, aber im Unterschied zu Russland, regelmäßig brennen dort Fabriken, Drohnen, symbolische Drohnenanschläge gehen auf Moskau los, aber all das zeigt, dass es theoretisch auch angreifbar wäre. Nun, ein Raytheon-Werk oder eine Lockheed Martin-Firma in den Vereinigten Staaten von Amerika ist relativ unangreifbar und aufgrund des kapitalistischen Wirtschaftssystems in Amerika, es gibt dort keine staatliche Rüstungsindustrie in dem Sinne, kann man dort, wenn dieser Krieg länger weitergeht, auch sehr, sehr rasch und sehr, sehr intensiv den Ausstoß an Mitteln maximal erhöhen. Das hat ja auch die Corona-Krise und die Überproduktion von Masken und PCR-Tests gezeigt. Hier also sind die Vereinigten Staaten von Amerika meiner Meinung nach wie vor überlegen. Aber, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, da merken wir den Zusammenhang. Der nächste Punkt ist für mich der Motivation, der Entschlossen und Verbissenheit. Und hier haben wir eine sehr entschlossene Ukraine, oder sagen wir eine sehr entschlossene Westukraine und sehr entschlossene Teile der ukrainischen Bevölkerung. die einem, wie man das auch in Umfragen sieht, ebenso entschlossenem Russland gegenübersteht. Die russische Bevölkerung steht klar hinter Putin, auch in den Jahrgängen, die selber Gefahr laufen würden, eingezogen zu werden, will die Mehrheit nicht, dass der Krieg beendet wird und sieht die Mehrheit diesen Krieg als richtig aus russischer Sicht. Das heißt, die russische Bevölkerung steht glasklar hinter dem Krieg und hinter Putin, der die Entscheidung zu verantworten hat. Dieser Entschluss und diese Entschlossenheit der Russen ergibt sich meiner Meinung nach aus der geopolitischen Tatsache, dass die Ukraine lebenswichtig für Russland ist. Sage nicht ich, sondern das sagten alle namhaften amerikanischen Geostrategen, von Mackinder bis Baczynski, die haben klar die Rolle der Ukraine als eine Drehscheibe für den eurasischen Raum, für den russischen Raum erkannt. Im Westen hingegen, und das ist der große Nachteil der Ukraine, der Vorteil der Ukraine ist, dass ihre Waffenlieferanten, die Rüstungsindustrie der Ukraine ausgelagert ist in Länder, die Russland nicht angreifen darf nominell. Sei es jetzt Polen oder Rumänien oder Deutschland oder vielleicht sogar direkt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Russland hat also keinen Zugriff auf die Rüstungsindustrie, aber die Ukraine selber hat diesen Zugriff auch nicht. Die Ukraine ist davon abhängig und zwar von Tag zu Tag, dass der Westen sie finanziert mit Geldmitteln und sie unterstützt mit Waffen, mit Munition. Hier sehe ich also 1:0 stand es vor für den Westen, 1:1, klar die Russen vorne. Denn egal was passiert, für Russland wird dieser Ukraine-Krieg die oberste Priorität haben im Bereich der Sicherheitspolitik, der Militärpolitik. Und die hat wiederum auch eine hohe Priorität in Russland. Russland ist ein Imperium, hat extrem viele Ressourcen, hat in der Welt etwas zu sagen, auch wenn sie nicht annähernd mit den Vereinigten Staaten von Amerika vergleichbar sind. Sie werden diese Ressourcen, sie werden diese Mittel und sie können autonom selber entscheiden, wie viel ihrer Ressourcen sie in Rüstungsproduktion stecken. Die werden sie weiter in diesen Konflikt stecken und das wird einfach auch nicht aufhören. Sie können auch eine Phase aussitzen, wenn der Konflikt eine Zeit lang eingefroren wird. Die Ukraine allerdings muss darauf spekulieren, dass dieser Krieg den Vereinigten Staaten von Amerika ins Programm passt. Ja, dass die derzeitige Elite rund um Joe Biden ein Interesse daran hat, diesen Krieg fortzusetzen. Das mag jetzt vielleicht im Wahlkampf so sein, weil das schlecht aussehen würde für Biden, aber das kann nach dem Wahlkampf ganz anders sein. Und wenn morgen irgendeine andere relevante große Krise entsteht, die den Amerikanern näher geht, ja vielleicht ein Krieg im Nahen Osten, Israel ist sehr beliebt bei evangelikalen Amerikanern, oder ein Angriff auf Taiwan, dann hat Amerika notwendig nicht mehr diesen Fokus auf die Ukraine. Als raumfremde Macht ist das für Amerika einfach ein unter vielen Konflikten und Krisenherden und auf dem, wie so ein Computer Arbeitsspeicher hat, an den schicken sie jetzt einen Teil ihrer Waffen, einen Teil ihrer Agenten, einen Teil ihrer Kommandooffiziere, einen Teil ihrer Satellitenkapazitäten zur Überwachung. Aber sobald etwas anderes die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten von Amerika bindet, das kann jederzeit passieren, dann bekommt die Ukraine entsprechend weniger Aufmerksamkeit, Geld und Waffen. Das heißt, hier haben die Russen, was Entschlossenheit und Durchhaltevermögen betrifft, klar die Nase vorne. Aus dem eben Gesagten ergibt sich auch, dass je länger der Konflikt andauert, desto höher die Gefahr für die Ukraine ist, dass irgendwas geschieht, was ihnen das gigantische, aber eben von ihnen nicht kontrollierbare Potenzial des Westens, finanzieller Natur und militärtechnischer Natur, entzieht. Und das für die Ukraine ein großes Problem, während die Russen hier definitiv länger auf Zeit spielen können. Auf die großen entscheidenden Fragen und diese überbordenden Behauptungen und Horrorszenarien, dass Russland bald zusammenbreche oder in Westeuropa alle erfrieren würden, es deshalb zu Aufständen und Hungerrevolten käme, auf die will ich hier nicht eingehen. Die haben sich, wie man sieht, ja alle nicht wirklich als wahr erwiesen. Festhalten kann man sicher, dass die russische Wirtschaft leidet unter dem Krieg und eine Kriegswirtschaft hat, die ukrainische Wirtschaft zerstört ist und auch die westeuropäische Wirtschaft sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, allen voran Deutschland, während die Vereinigten Staaten von Amerika, das zeigen alle Metriken, von diesem Krieg stark profitieren. 1:1 steht es also in meinem persönlichen Vergleichsschema. Jetzt kommen wir zum dritten und entscheidenden Punkt, das ist die Frage nach Mannesstärke, Manpower. Und auch hier ist es einfach logisch, dass Russland die Nase vorne hat. Russland ist sehr groß, bevölkerungstechnisch und geografisch. Die Ukraine ist nicht so groß, bevölkerungstechnisch und geografisch. Viele westliche Beobachter haben gemeint, dafür sind die Russen unmotiviert und die russischen Völker werden sich erheben und gegen das Imperium rebellieren. Die russischen Männer werden alle ihr Land verlassen und sie werden die Rekrutierungsbüros in Brand stecken. Nichts dergleichen ist passiert. Zugleich aber auch von anderer Seite die Behauptung, dass in der Ukraine jeden Tag die Moral zusammenbreche und die Ukrainer alle in den Westen flüchten würden, aus den Händen der Häscher, die sich shanghaien und an die Front zwingen würden. Auch das hat sich bis dato zumindest als Übertreibung erwiesen. Sowohl die Ukraine war bis jetzt immer in der Lage, Soldaten an die Front zu schicken, als auch die Russen, die mit einer großen Rekrutierungs- und Einberufungswelle ihre Potenziale an der Front aufgestockt haben. Langfristig aber ist klar, die Russen können rotieren. Die Russen können, da sie auch als Imperium voll und ganz in diesem Konflikt sind, sogar fremde Söldner anwerben, Araber, vielleicht sogar mal Afrikaner, können also nach Belieben, wie im 30-jährigen Krieg in Europa hier, auf alle Personalressourcen, die sie selber haben oder die sie zukaufen können, zugreifen. Für die Ukraine ist es schwieriger, denn die Ukraine ist ja als vorgeblich neutraler Staat in diesem Krieg, und um diese Scharade aufrechterhalten zu können, können sie maximal Waffenlieferungen vom Westen annehmen, aber keine echte westliche Militärhilfe, keine westlichen Truppen, keine NATO-Truppen. Und solange das der Fall ist, bedeutet der Abnutzungskrieg, insbesondere bei den jetzigen Sterberaten der Ukrainer, die logischerweise höher sind, weil sie selber eine Offensive fahren, ein großes Problem, nämlich die Tatsache, dass die Ukraine diesen Konflikt in der Form nicht ewig weiterführen wird können. Zwar bin ich überzeugt davon, dass die Ukraine, sollte der Angriff enden, der Konflikt eingefroren werden, über den Winter erneut eine Armee aufstellen wird können, wird aber quantitativ und qualitativ wahrscheinlich etwas schlechter sein. Man darf nicht unterschätzen, die Ukraine ist auch ein müdes und eher altes Volk, vergleichbar zum Beispiel mit den Palästinensern oder den Nigerianern. Also viele dieser jungen Männer kommen nicht aus Großfamilien mit 5, 6 Söhnen. Viele von ihnen sind sogar Einzelkinder. Und das macht sehr viel mit der Psyche der Gesellschaft. Gunnar Heinsohn hat das beschrieben in seinem Buch Söhne, Weltmacht und Politik. Eine Gesellschaft, die viele dritte und vierte und fünfte Söhne hat, die kann den Verlust von vielen jungen Männern viel leichter verkraften und ist in der Lage, aufgrund der hohen Geburtenraten, selbst wenn sie quantitativ weniger sind, diese Leute in den Krieg zu schicken. Nehmen wir uns das Beispiel Tschetschenen, die Palästinenser und viele andere sehr jugendliche Völker mit vielen jungen Männern. Andere Völker, auch wenn sie quantitativ sehr groß sind, wie die weißen westlichen Russen und die Ukrainer, die aber insgesamt von Familie zu Familie eher weniger Kinder haben, da fällt der Verlust des einzigen Sohnes, Stammhalters und Erben wesentlich schwerer ins Gewicht, mitunter auch ein Grund, warum der Vietnamkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht endlos fortgesetzt werden konnte. Also hier 2-1 hat Russland meiner Meinung nach klar die Nase vorne und wird den Konflikt langfristig für sich entscheiden. Außer, jetzt kommt's, der Konflikt wird irgendwie eskaliert, sodass Polen oder andere westliche Staaten es legitimieren können, ihre eigenen Truppen auch in das Schlachtfeld der Ukraine zu schicken und dafür bereit in Kauf zu nehmen, das Risiko eines Atomkriegs. Die Möglichkeit dazu kann jederzeit gefunden werden. Wir fallen auf Anhieb 5, 6 Szenarien ein, wie man das inszenieren kann, den Konflikt zu eskalieren, um das dann zu legitimieren und zu rechtfertigen. Und es gibt durchaus sowohl Soldaten als auch Militärs, als auch Politiker im Westen, die nicht nur bereit dazu sind, sondern genau das sogar wirklich wollen. Vor allem aber hat der Westen klar und deutlich gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren, sie muss gewinnen. Man hat hier also ein großes Commitment gemacht, ja, man hat sie wirklich ganz, ganz stark hier positioniert. Wenn also die Ukraine nicht gewinnen würde, was auch immer man darunter versteht, wäre das ein großer Gesichtsverlust für den gesamten Westen. Zugleich aber hat der Westen bereits, nehmen wir das Beispiel Assad, schon einmal einen derartigen Gesichtsverlust hingenommen und muss jetzt zähneknirschend akzeptieren, dass Assad, obwohl man gesagt hat, seine Zeit ist zu Ende, mit ihm redet man nie wieder, Assad ist ein Diktator, Assad darf nicht an der Macht bleiben, Assad muss gehen, obwohl Assad nun eben immer noch an der Macht ist und gerade sein Verhältnis zu allen anderen arabischen Staaten normalisiert. Dass der Westen bereit ist, diesen Gesichtsverlust hinzunehmen, also ein Friedensschluss unter Gebietsaufgaben, das zeigen bereits jetzt einige Aussagen und Ansagen vom Militär, ja sogar eine Andeutung von Stoltenberg, also aus den höchsten Kreisen der NATO. Demgegenüber steht Zelenskys Friedensplan, präsentiert bei einer Konferenz, bei der Russland ausgeladen war, der im Wesentlichen eine Kapitulation Russlands, eine Auslieferung Wladimir Putins und eine Räumung aller Gebiete fordert, der ist natürlich unrealistisch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch Zelensky zuletzt kein eigenständiger Akteur ist, sondern ein Schauspieler, der da mehr oder weniger über eine Kette an Zufällen an die Macht kam, millionenschwer Häuser und Anwesen, Villen irgendwo in Florida hat und dass der, wenn sein Beraterstab, seine Händler, seine Stichwortgeber ihn nicht mehr unterstützen und ihm keinen klaren Plan mehr vorgeben, sehr wahrscheinlich das tun wird, was ihm mit dem höchsten Druck, von welcher Seite auch immer, nahegelegt wird. Ich will das hier jetzt zusammenfassen und bündig abschließen. Die Twitter-Analyse von Dana und von diesem Satire-Magazin über die Schuldfrage verschiebe ich aufgrund der jetzt schon fortgeschrittenen Länge in eine andere Audioanalyse. Ich glaube also, dass die Russen die Nase vorne haben, was Mannstärke betrifft und was Entschlossenheit und den langen Atem betrifft, dass aber die Ukraine und mit ihr der Westen immer noch die Nase vorne haben, was Informationstechnologie, Waffen und Produktionskräfte betrifft. Das ist problematisch, weil, wenn man jetzt aus westlicher Sicht sagt, eigentlich könnten wir Russland hier besiegen, wenn wir alle zusammenhalten würden, wenn wir erkennen würden, dass es ein NATO-Kriegsfall ist, durchaus einige nicht bereit wären, diesen Konflikt zu deeskalieren. Es kann also sein, dass wenn Russland einen großen Erfolg macht, jetzt vielleicht Kupiansk erobert oder wenn wirklich sich klar und deutlich zeigt, dass die Ukraine mit ihrer Offensive nichts erreichen kann, aber die Russen, die überall andrücken, an allen Ebenen einen großen Durchbruch noch erzielen, noch in diesem Sommer, noch vor dem Herbst, dann könnte es sein, dass genau die Stimmen sagen, so, jetzt reicht's, jetzt haben wir lang genug so getan, als ob es ist ein Konflikt West und Ost, wir schicken jetzt die Soldaten hin, die dorthin gehen wollen, oder wir formieren eine große Freiwilligenlegion für die Freiheit der Ukraine, bestehen aus westlichen Soldaten, schicken die rein, und wenn Putin das dann als Angriff der NATO wahrnimmt, dann hat er den Konflikt eskaliert. Diese Gefahr wächst also paradoxerweise mit der Anzahl und der Sichtbarkeit russischer Erfolge. Was ich mir persönlich wünsche und was mein Konzept wäre, das will ich ebenfalls in einer bald folgenden Audioanalyse präsentieren, in der ich auf die Schuldfrage eingehe und wie gesagt zwei sehr interessante Tweets von Jonas Danner und einem eher ukraine-freundlichen und russlandkritischen Satiremagazin hier vor- und wiedergeben und analysieren werde. Soweit meine Einschätzung der Lage. Bin sehr gespannt, ob die sich mit eurer trifft oder nicht. Kritik, Wünsche, Anregungen gerne wie immer in die Kommentarspalte. Und ganz besonderen Dank an alle Leute, die meine Arbeit auf MS Live Plus unterstützen und damit auch diese Audioanalysen fortlaufend ermöglichen.